Tide Radio, das Hörbuch. Heile, heile Hitler. Szenen einer Kindheit. Von Klaus Günther. Gelesen vom Autor. Folge 3 von 22.
Kapitel 5: Wunden. Wie die Zeit vergeht, so verrinnt das Leben. Und alles, was geschieht, sinkt hinab in das Meer des Vergessens. Kronos, der Gott der Zeit, erwuchs aus dem dunklen Chaos, wussten die alten Griechen. Doch das Chaos hat eigene Gesetze, jenseits jeder Ordnung. Du willst dich erinnern? Woran? Wann war das? Wie alt warst du? Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann, hat einst Jean-Paul gesagt. Paradies? Welches Paradies? Am Sonnabend, nach dem Baden in der Zinkwanne, wird Peterchen abgerubbelt, bevor er in den Bademantel schlüpft. Wie weich, wie behaglich, sieh mal, wie er strahlt. Reines, unschuldig weißes Frottee umhüllt das Kind. Aber draußen, draußen vor der Tür, da wimmelt schmerzhaftes Weiß. Der Druckist, der Apotheker, der Friseur, die Laborantin, alle tragen Kittel wie im Krankenhaus, lauter Erwachsene, die Peter wehtun wollen. Er schreit wie am Spieß, sobald er einen Weißkittel erblickt. Medizinmänner, Krankenschwestern, wo versiegen die Tränen des kleinen Jungen, der schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat? Nur bei seinem Kinderarzt Dr. Gutmüller. Also trägt er keinen weißen Kittel? Doch, aber den sieht Peter nicht. Sieh mal an, was ist das denn? Ein Bonbon? Wo kommt der denn her? Tatsächlich, ein Bonbon für Peterchen. Den darfst du gerne nehmen. Nanu, was hätte ich dir in die Nase gesteckt? Na sowas aber auch. Was für ein komischer Onkel Doktor. Es ist jedes Mal derselbe Scherz, doch Peter vergisst ihn nie, nie im Leben. Bestrahlung mit Höhensonne setzen wir fort, Frau Littich. 6-mal noch, gell, kleiner Mann? An der Tür? Wie? Ja, richtig, Frau, der Eingriff, Frau Littich. Nun, bei Mandeln halb so wild. Gehen Sie zum Facharzt mit ihm, HNO, Sie wissen ja. Am besten vielleicht zu... Warten Sie, ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Tür zu... Beide draußen. Da bin ich wieder, grinst die Angst und macht sich groß. Helene seufzt und nimmt mich an die Hand. Einen Augenblick, einen winzigen Augenblick sind wir eins. Mutti, darf ich auf den Arm? Die Hand erschrickt und lässt mich los. Ach Junge, Mutti kann dich doch nicht mehr tragen. Dafür bist du wirklich zu groß. Siehste, triumphiert die Angst. Möchtest du Schokolade? Ob ich... Oh, Katzenzungen. Ja, Bitterschokolade. Obwohl Peter die eigentlich nicht darf. Er hat immer so schlechten Stuhlgang. Manchmal tagelang nicht, sodass er einen Einlauf kriegt. Ein Klistier, mitunter sogar 2. Es tut höllisch weh. Möchtest du Schokolade? Das hat Mutti schon einmal gefragt. Es ist länger her. Peter ist noch kleiner gewesen und als Gutmüller mit Mutti gesprochen hat, haben beide gedacht, er versteht nicht, was sie meinen. Unterwegs hat Helene geweint und Peter hat gewusst, warum. Aber erst die Schokolade, bitte, ja, noch ein und noch eins, bitte, bitte, Urs, mach nicht mehr. Bringst du mich jetzt in ein Krankenhaus? Mutti ist sprachlos, ringt um Fassung. Es fällt ihr so schwer alles und sie sitzt allein davor. Einzelkind, Sorgenkind, stumm, mit fester Hand, zieht sie den Kleinen ins Verderben, bringt ihn schweren Herzens in das Krankenhaus. Außen roter Backstein, innen alles weiß, die Decken, die Wände, die Türen, die Möbel. auf leisen Sohlen ältlich weiße Schwesternleiber in weißer Tracht mit weißer Riesenhaube, in all dem Weiß als einziger Kontrast ein bräunlicher Jesus am Kreuz an der Wand, im Farbton passend zum Holz des Fußbodens. Das Krankenhaus ist katholisch, katholischer als Tante Else. Katholiken sind falsch, sagt Helene, weil die alles beichten, wenn sie ungezogen waren. Und dann heißt es, Amen, dir ist vergeben. Aber Tante Else, die eigentlich nicht seine, sondern Vatis Tante ist, die ist doch lieb. Ja, ja, aber die ist auch nicht so richtig katholisch. Die geht nie in die Kirche, weißt du? Ach so, genau wie wir. Aber wir beten immer. Peter betet jeden Abend mit Mutti oder Vati. Beten kann nicht schaden. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Amen. Was ist das, fromm? Peter, träum nicht, beinahe wärst du gestolpert. Oh, sieh mal da, ein Marienbild. Ja, das ist viel zu bunt, mit goldenem Heiligenschein um ihren und des Christkinds Kopf. Da wären wir. Ist das mein Zimmer? Drei weiße Kinderbettchen mit weißer Bettwäsche und weißen Gitterstäben. Sehr sauber alles, nickt Mutti. Hier kann man sich wohlfühlen, was, Peter? Ich bin froh, dass ich weiß gekleidet bin, wie nach Vorschrift, bis auf die schwarzen Lackschuhe. Da guckt die Schwester immer hin. Aber sonst sehr freundlich, trotz der eiskalten Hand, die mich mehrmals streichelt, solange Mutti noch da ist. Küsschen, winke, winke, Tür zu, weg die Mutti, Tränenschluchzer. Na nun, stell dich nicht so an. Die Schwester zieht mich aus mit ihren kalten Händen, lässt nicht zu, dass ich mithelfe. Nicht doch, Finger weg, ob ich mir das ganze Zeug versauen will mit dem Geheule und meinen dreckigen Pfoten, kleiner Schmierfink. Ich gehe auf die Nerven, weißt du das? Mittagsschlaf. Peter eingegittert, angeschnallt im Bettchen. Und kein Muckser, hörst du? Hier herrscht Disziplin. Ich will nichts hören die nächsten 2 Stunden, verstanden? Klein Peter nickt verschüchtert. Er kann ohnehin mit niemand sprechen. Die beiden anderen Betten sind leer. Geräuschlos wird die Tür geschlossen. Nun bist du allein, mein Junge, wehrlos, stumm, gefangen, verlassen. Aus heiterem Himmel überfällt dich die Angst. Ein mächtiger Schlag trifft Peter Littichs Magengrube. Jeder Widerstand ist zwecklos. Ich muss mal groß. Ich darf nicht rufen, muss an mich halten. Ich soll still sein und schlafen. Ich muss das aushalten. 2 Stunden sind eine Ewigkeit. Alles ist rein weiß hier, unbefleckt. Maria sieht blöd aus und das Kind ist zu alt. Mein Teddy fehlt mir und mein Kobold. Ich bin krank. Bestimmt bin ich das. Die Schwester ist so stark. Die Angst ist schneeweiß. Sie soll verschwinden. Ich kneife mich zu, so fest ich kann. Und als die Schwester kommt, ist der Drang vorbei. Vorbei für heute, vorbei für morgen. Ich bin ein braves Kind. Die Schwester mag mich, weil ich immer folgsam bin. Ein braves Kind gehorcht geschwind. Mein kleiner Liebling, du bist mein Bester. Ich bin zur Beobachtung hier, erstmal. Am Morgen des 3. Tages bekomme ich einen Einlauf. Erfolglos. Mittags noch einen. Nichts, nur Wasser. Macht nichts, meint die Schwester. Nachher probieren wir es nochmal. Jetzt wollen wir schön schlafen, ja? Mucksmäuschen still, das bitte ich mir aus. Ich nicke, sie lächelt, Tür zu, schnell schlafe ich ein. Als ich erwache, liege ich in einer Katastrophe. Ich habe mich vollgemacht. Mein weißes Nachthemd und das reine weiße Bett sind beschmutzt. Ich stinke. Ich will rufen. Das muss ich doch. Aber ich darf das nicht. Höchstens ganz leise, damit sie nicht gestört wird. Schwester? Keine Antwort. Niemand kommt. Schwester? Nichts. Vielleicht kommt sie überhaupt nicht. Das wäre am besten. Ich will nicht, dass sie kommt und das hier sieht. Ich will das weghaben alles, will rein sein, rein weiß. Aber ich kann mich nicht losmachen, komme nicht raus aus dem Bett, muss Entsetzliches mit Händen greifen und hinaus befördern, mich befreien von dem Schmutz. Die Hände, igitt, wo kann ich meine Hände abwischen? Warum habe ich kein Papier? Das schöne weiße Bettzeug, oh Gott, alles voll. Ich stinke furchtbar, mir ist schlecht. Schwester! Diesmal schweißgebadet, laut geschrien, voller Angst. Schritte nähern sich augenblicklich, die Tür wird aufgerissen. Du sollst doch nicht! Blankes Entsetzen, Ekel, Zorn. Was fällt dir ein, du Dreckschwein? Na warte, dir werde ich's zeigen. Du kriegst den Hintern voll, wie du noch nie gekriegt hast. Du wirst noch an mich denken, das verspreche ich dir. Und wehe, du sagst deinen Eltern was, dann kannst du was erleben. Fenster auf, Tür zu, ab die Schwester, eiskalt die Luft. Peter zittert, tränt und schämt sich. Holt die Schwester einen Stock. Maria, hilf, er stirbt vor Angst. Sie kommen zu zweit, um ihn zu holen und zu versohlen. Eine schnallt ihn los, mit spitzen Fingern angewidert. Hier tritt sie drauf, Pfoten weg, nichts anfassen. Runter mit den Klamotten, rein in die Wanne. Wasser, Marsch, Seife, überall und Schärferes. Das brennt in jeder Öffnung, stinkt bestialisch nach Krankenhaus, wird abgespült und noch nachgespült. Klatsch und klatsch, zwei Schläge auf den Blanken zucken durch das Kind. Weiß tut so weh, Arme hoch, rein ins Nachthemd, fertig. Peter Littich ist steril. War das alles? Nein. Die Schwester hebt die Hand. Jetzt kommt's. Er duckt sich, aber sie packt den Jungen und trägt ihn wortlos in das frisch bezogene Bett zurück. Stumm und steif erwarte ich das Unvermeidliche. Die Schwestern sprechen nicht mehr mit mir. Keine von ihnen. Aufstehen, anziehen, essen, spielen, essen, ausziehen, schlafen. Wann werde ich verhauen? Nachts, wenn alle schlafen? Du kriegst den Hintern voll, wie du noch nie gekriegt hast. Tief gräbt dieser Satz sich ein, tief und unvergesslich. Am übernächsten Tag, als meine Eltern mich besuchen, umklammere ich Vati mit aller Kraft. Ein angsterfülltes Bleichgesicht, das nur von einem Wunsch besessen ist. Raus hier, weg hier, ab nach Hause. Übergroß und überzeugend ist die Furcht, die mich beseelt. Auf Ihre Verantwortung. Sie als Eltern tragen das Risiko. Hier, unterschreiben Sie. Erlöst. Warum Peter dort im Krankenhaus gewesen ist, weiß er später nicht mehr. Weil seine Mandeln gekappt und ein Jahr später ganz entfernt worden sind? Schmerzhaft, doch das war anderswo. Nach den Mandel-OPs musste er Eis essen. Das hat sehr weh getan. In sein Gedächtnis eingebrannt aber bleibt das Bild des kleinen Jungen, der sich so beschissen fühlte wie noch nie in seinem Leben. Der Dölmer. Hände aus den Hosentaschen. Beeil dich, trödel nicht rum. Pass doch auf, Junge, tritt da nicht rein, Füße hoch, wie oft soll ich das noch, hörst du mir überhaupt zu? Beim Gähnen hält man die Hand vor den Mund, Peter, schlaf nicht, du träumst ja schon wieder. An guten Tagen ist der kleine Petermann das Ein und Alles für seine Eltern, doch er ist und bleibt ein Träumer. Leider ist er häufig krank, der blasse Knabe. So einen muss man doch verwöhnen, um nicht zu verzweifeln. Wenn er wenigstens nicht so ungeschickt wäre bei allem, was er anfasst. Wer ungeschickt ist, stellt sich dummerhaftig an, ist ein Tollpatsch, ein Trottel, ein »Du bist und bleibst ein Dölmer«. Niemand anders benutzt dies Schimpfwort, nur Helmut Littich. Peter kennt den Ausdruck nicht, doch so, wie sein Vater das sagt, klingt es verachtend. Dölmer. Dieser Dölmer ist kein ungelernter Schäfer nach ursprünglicher Bedeutung, aber auch kein kindlicher alberner Kasper, sondern ein Depp, ein Idiot, einer, der mit dem Hintern umstößt, was er mit den Händen aufgebaut hat. ungeschickt, das mag noch angehen. Wenn ein kleiner Mensch wieder und wieder von einem hohen Stuhl springt, bis dieser wegrutscht und sein Kopf auf die Ecke der kleinen Kommode knallt, so ist jene härter als dieser. Das Loch im Kopf wird geklammert. Peter, die Narbe bleibt dir. Wenn aber des Sohnes ungeschickt dem Vater sauer aufstößt, so dass dessen Enttäuschung sein eigenes Unvermögen widerspiegelt, ist Vorsicht geboten. Der moderne Mensch in jener Zeit, Helmut Littich rechnet sich dazu, geht ins Büro, bekommt Gehalt statt Lohn und fühlt sich erhaben über jene, die handwerklich tätig sind und sich die Hände schmutzig machen müssen. Angestellter zu sein, ist wohl auch die Genugtuung des einstigen Lehrlings, der zum Kummer von Opa Littich als Zimmermann versagt hat. Seinem Jungen aber wird Helmut schon zeigen, wo der Hammer hängt. Herbstzeit, Drachenzeit. Helmut hat seinem Peter einen Drachen gebastelt, zusammengeklebt mit selbstgemachtem Leim. Dazu braucht man nichts weiter als Wasser, Mehl und Zucker, mein Junge. Und rotes Papier, kleine Holzstege für den Drachenschwanz, zerknülltes Zeitungspapier nebst Band sowie eine lange Schnur. Alles selbst gemacht, Helene. Naja, fast. Aber stolz ist Helmut schon darauf. Und nun los damit auf die große Wiese. Was? Nein, nein, Peter. Den Drachen trägt der Vati. Nachher geht er noch kaputt. Hier auf dem kleinen Hügel bleibst du stehen, hörst du? Den Drachen musst du, nein, nicht da, hier musst du ihn anfassen, hier. Und wenn ich losrufe, lässt du ihn los, verstanden? Genau in dem Augenblick, nicht früher und nicht später. Schön hochhalten den Arm, höher, ja? Der Vati läuft los mit der Schnur gegen den Wind. Dann ruft er, oder ruft er nicht, Peter lässt los. Der Drachen fällt zu Boden. Helmut kehrt um. Junge, was machst du denn? Ich hab doch noch gar nicht gerufen. Und nun guck dir mal den Drachen an. Ganz schief, wenn man dir schon mal was in die Hand gibt. Der schöne Drachen. Aber Vati kriegt ihn wieder hin. Und Vati versucht es ein zweites Mal. Die Schnur muss gespannt sein, verstehst du? Und erst wenn ich losrufe, lässt du ihn los. Nicht vorher. Vati rennt, blickt sich um, rennt, blickt sich um. Es sieht albern aus. Er rennt weiter und ruft. Aber die Schnur ist noch nicht richtig gespannt. Peter hält den Drachen fest, ganz fest. Helmut zieht kräftig, dann lässt Peter los. Der Drachen macht einen Satz und bohrt sich mit Karacho in den Boden. Bist du verrückt? Was habe ich gesagt? Du bist doch nicht zu nichts zu gebrauchen, zu gar nichts, du Dolmer. Das war das erste und das letzte Mal, dass Helmut mit Peter zum Drachensteigen gegangen ist. Das kann ich dir sagen, Helene. Nochmal zusammenbasteln den Drachen? Ich? Nie und nimmer. Guck dir die Trümmer an. Schade um die schöne Zeit. Peter, der Versager. Später, nach dem Krieg, als Halbwüchsiger, versagt er noch einmal beim Holzsägen mit der Zwei-Mann-Säge. Du musst ziehen, Junge, nicht schieben, du schiebst immer. Zusammenarbeit sieht anders aus. Doch als Helmut erkrankt und Peter mit Onkel Horst das Holz zersägt, mit genau derselben Säge, gibt es keinerlei Probleme. Sie haben Spaß dabei und singen sogar zusammen. Natürlich soll er es mal besser haben, der Peter. Also kriegt er alles, was einen kleinen Jungen glücklich macht. Doch die Bilderbücher zum Ausmalen sind ihm zu eintönig und bei der Spielzeugeisenbahn aus Blech dauert das Aufbauen der Schienen viel zu lange. Aber bauen, Peter, etwas bauen wollen doch alle Jungs. Deshalb kriegt er einen Steinbaukasten geschenkt und obendrein einen Stabilbaukasten. Den Steinbaukasten findet er ziemlich langweilig, doch er spielt damit, weil Vati darauf achtet. Der Stabilbaukasten hat gelöcherte Metallteile, die man zusammenschrauben muss. Sieh mal, wie in der Vorlage, ganz einfach. Was heißt das, er ist noch zu klein dafür, Helene? Der Verkäufer hat gesagt, das ist er nicht. Du kannst Vati mal mithelfen. Versagen eingeschlossen. Es ist eng in der Zimmerecke. Fadi kniet, Peter steht hinter ihm. Gib mir mal den Bohrer. Helmut streckt die Hand nach hinten aus. Da steht der Werkzeugkasten. Den Bohrer? Welcher ist das noch? Hat Fadi ihm das mal gezeigt? Der hier, der Kleine. Oder der? Ja, der. Den Bohrer, Junge, den Bohrer, nicht den Schraubenzieher. Wie oft soll ich das noch sagen? Es ist wie in der Natur, beim Sonntagsspaziergang. Welches Getreide ist das? Wie? Weizen? Nein, Roggen. Habe ich dir letzten Sonntag gezeigt. Der eine erklärt nicht, der andere kapiert nicht. Peter, der Dölmer. Nur Hafer erkennt er wieder. Noch schlimmer aber ist es im Wald. Du kannst schon mal vorlaufen, Peter, bis zur nächsten Wegkreuzung. Da wollen wir rechts abbiegen. Vorlaufen, abbiegen, rechts. Wo ist rechts, wo ist links? Der Junge läuft vor, bleibt stehen. Die Chance ist 50-50 theoretisch. Doch für Dölmer gibt es einen Angstzuschlag, damit sie versagen. Na, warum gehst du nicht weiter? Wo ist denn nun rechts, wie? Nein, da eben nicht. Die andere Seite. Wann kapierst du das endlich? Nie. Peter ist sicher, dass er das nie begreifen wird. Er versucht, sich den Weg zu merken, sich einzuprägen, wo die Abzweigungen sind, aber die Bäume sehen alle gleich aus. Der Junge hat keinen Orientierungssinn. Wer hilft ihm denn mal? Mutti ist zu Hause und macht Mittag. Diese Sonntagsangst macht Peter zu schaffen, verfolgt ihn bis in den Schlaf. Sein Herz klopft wie wild. Herz? Hat Dr. Gutmüller nicht gesagt, links, wo das Herz sitzt? Da, ja, da schlägt es. Links, links, links. Beim nächsten Spaziergang weiß Peter Bescheid. Aber es wird kein Triumph für ihn, sondern nur ein Aufatmen bei Helmut. Nach den Getreidesorten fragt er längst nicht mehr. Stattdessen lässt er Peter über einen Graben springen. Sieh mal, der ist ganz schmal an dieser Stelle. Das schaffst du. Aber Peter rutscht ab. Helmut kriegt ihn gerade noch zu fassen. Junge, das kannst du nicht. Du hast zwei linke Hände. Das ist nicht hilfreich, selbst wenn es stimmt. Hinzu kommt eine Naivität und Gutgläubigkeit, die ihresgleichen sucht. Die Sache mit dem Kochschinken, den er so gerne isst, erinnert ein bisschen an die lila Kühe aus der Schokoladenwerbung. Doch damals gab es ja noch nicht mal Fernsehen. Aber ein Stadtkind wie Peter Littich macht sich eben auch Gedanken. Die Hunde mit ihren rosa Zungen, wenn die so weit heraushängen. Jetzt weiß ich endlich, wo unser Schinken herkommt. Aber die Hunde, Peter, ob die dann noch bellen und fressen können hinterher? Etwas ganz Besonderes sind die Ausflüge zu Hagenbeck. Der Eintritt ist teuer, aber man nimmt sich Kartoffelsalat und Würstchen mit. Die Fahrt mit der Straßenbahn scheint endlos, der Rundgang durch den Tierpark dauert ewig. Doch wenn schon, denn schon, man will schließlich was sehen für sein Geld. Es ist ein heißer Sommertag, alle sind geschafft. Als die Littichs an der Haltestelle stehen und auf die Bahn für die Rückfahrt warten, klebt Peters Zunge am Gaumen. »Ich hab so einen Durst.« »Da kommst du jetzt mit an? Das hättest du dir früher überlegen müssen.« Seine Eltern haben dann aber doch ein schlechtes Gewissen. Da hinten ist eine Brausebude. »Aber da kommt unsere Straßenbahn. Das schaffen wir nicht.« »Wann fährt die nächste? Wie bitte? In 40 Minuten? Nee, also bei aller Liebe.« »Hast du denn die neuen Straßenbahnwagen schon gesehen, Peter? Die haben jetzt alle einen Getränkeautomaten. Das glaubst du nicht? Komm, steig ein, dann siehst du es.« Sie drängen ihn hinein. Die Bahn fährt ab. Fati grinst. »Das ist nicht witzig.« Sommersonntags sind die Littichs oft an der Elbe. Fati schwimmt ein bisschen, Mutti sonnt sich leicht bekleidet, aber nicht zu sehr, und Peter spielt unten am Wasser im Sand und mit Matsch. Er geht nicht hinein in die Elbe, bestimmt nicht, das ist zu gefährlich. Er hat eine Schaufel dabei, eine Schaufel und ein Sieb. Sein Eimerchen hat er vergessen. Peter möchte gern eine kleine Burg bauen, am liebsten da oben am Strand, wo Vati und Mutti lagern, weil da ein Busch ist, der Schatten spendet. Aber da gibt es nur Zuckersand und keinen Tropfen Wasser. Dann musst du dein Sieb mit Wasser füllen, rät Helmut. Wahrhaftig, Peter tut es. Doch als er bei seinen Eltern ankommt, ist das Sieb leer. Du musst laufen, Peter, ganz schnell laufen, hörst du? Der kleine Junge rennt so schnell er kann, aber die Löcher im Sieb sind schneller. Warum lachen seine Eltern so? Du musst unten Sand reintun in das Sieb und dann erst das Wasser. Er tut es, rennt noch einmal und bringt doch nichts mit hoch als feucht gewordenen Sand. Vati, es ist genug. Der Junge hat einen roten Kopf. Nachher ist er wieder erkältet. Komm, Peter, ich reib dich ab. Und zieh dir was über, das ist besser, es weht ein bisschen. Helene, wir haben fast 30 Grad. Der Junge muss sich auch mal abhärten. Was soll er denn später machen, wenn er in der HJ ist? Komm mit, mein Junge, ich zeig dir was. Oh ja, Hand in Hand zum Strand, die zwei. Ein paar Schritte Richtung Elbbrücken steht ein Gestell aus Metall. Ein Reck? Oder hing hier früher mal eine Schaukel? Egal. Vati hängt sich dran, seine Füße reichen bis zum Boden. Vati ist schön groß, 1,72. Peter klatscht begeistert in die Hände. Das kannst du auch, sagt Vati und lacht. Aber ich bin noch viel kleiner. Das macht nichts. Komm, ich helfe dir, hopp. Nein! Da hängt er, zappelt und schreit Zeder und Mordio. Junge, stell dich nicht so an, verdammt nochmal, hör auf zu brüllen wie am Spieß. Bist du jetzt still, sonst setzt es was. Sein Geschrei geht in ein leises Winseln über. Peter ist machtlos, hilflos, ausgeliefert. Er kann sich nicht mehr lange halten. Vati, Vati, ich... Das ist nicht tief, Peter, das kannst du mir glauben. So ein kleines Stück nur, du kannst ruhig loslassen. Es passiert dir nichts. Das Stückchen, das Helmut mit den Händen zeigt, könnte 2 Zentimeter kurz oder 100 Meter lang sein. Entscheidend ist die maßlose Angst vor dem Sturz ins Ungewisse. Der Vati muss Peter doch beistehen. Er muss ihm helfen, ihn hinunterheben. Bitte, bitte. Junge, hör auf zu flennen, du Bangbüchs. Spring endlich. Ich kann nicht mehr. Ich mache mich ganz klein. Vielleicht kann ich mich in mich selbst verkriechen. Meine Hände rutschen ab von der Stange. Ich falle und schreie auf. Ich bin mit dem Kinn auf die Knie geknallt und habe mir auf die Zunge und die Lippe gebissen. Kopfschüttelnd wendet Helmut sich ab. Ein wimmerndes Häufchen Elend schleicht ihm hinterher mit blutender Lippe. Was da los war, Helene? Du kannst fragen. Ein Waschlappen ist der Bengel, ein Dämlack ohnegleichen. Helmut zündet sich eine Zigarette an. Peter gräbt sich in Helenes Schoß und heult. Später lutscht er auf dem Daumen. Das tut er immer, wenn er Trost sucht, obwohl er inzwischen zu groß dafür ist. Lass ihn doch, Vati, sagt Mutti, das ist besser, als wenn er einen Schnuller hätte. Darauf hat sie immer geachtet, weil man leicht einen Überbiss bekommt, wenn man den Schnuller nimmt. Mutti weiß das. Mutti war ja mal Zahnarzthelferin. Deswegen sagt Vati gar nichts dazu. Peter kann abends nicht einschlafen, wenn er nicht auf dem Daumen lutscht. Mitschnacker. Wer lächelt, ist lieb. Peter Littich würde mit jedem mitgehen, der freundlich tut, mit jedem. Bis auf böse Männer natürlich, die es auf Kinder abgesehen haben. Gerade auf kleine Jungs, Peter, hörst du? Das sind Mitschnacker. Die locken dich mit Schokolade, erzählen dir Märchen und dann machen die ganz was Schlimmes mit dir. Mit so einem darfst du nie mitgehen, Peter, nie. Ja, nein. Märchen? Vati kann gut Märchen vorlesen, aber auch Max und Moritz von Wilhelm Busch und die Biene Maja von Waldemar Bonsels. Man muss sich die Namen der Schriftsteller immer merken, sagt Vati. Was wohl so ein Mitschnacker erzählt? Für Peter erzählt Mutti die Geschichte von Rotkäppchen und dem Wolf. Das ist sein Lieblingsmärchen. Und wenn der Mitschnacker Bonbons hat, so wie der Onkel Doktor, ein Bonbon darf Peter doch annehmen, oder? Oder lieber doch nicht. Einmal hat ein größerer Junge gesagt, Peter soll am Nachmittag mal da hinten hinkommen, in den Keller. Da wollen sie sich alle ausziehen. Aber Peter musste erst fragen und da hat Vati sofort Nein gesagt und sowas wie Homo, Helene, glaub mir. Mutti hat gefragt, Igitt, meinst du wirklich? Peter hätte gern gewusst, was das ist. Aber es gibt so Sachen, die erklären sie nicht. Auch, dass er manchmal nicht ins Schlafzimmer kommen soll, wo das doch so schön aussieht, wenn die Betten gemacht sind, die Tagesdecke oben aufliegt und in der Mitte das spitzenumsäumte weiße Paradekissen. Parade, was? Parademarsch, Parademarsch, der Hauptmann hat ein Loch im Popo. Aber Mutti. Manchmal ist Mutti lustig. An der Schlafzimmerwand hängen die beiden weißen Engelsköpfe nach dem Gemälde von Raphael, aber den kennt hier keiner. Mutti weiß nur, dass es Kunst ist. Im Wohnzimmer auf der Kredenz, nicht anfassen, Peter, Porzellan bricht ganz leicht kaputt, thront ein röhrender Hirsch an der Seite einer Hirschkuh. Ist das auch Kunst? Eines Tages sind Vati und Mutti weggegangen, ohne ihn. Er muss das endlich lernen, Helene. Ich werde ihm schon beibringen, wie er sich zu verhalten hat. Wir nehmen Schlüssel mit, Peter, und sind bald wieder da, hörst du? Nicht aufmachen, wenn jemand klingelt. Auf gar keinen Fall, verstehst du? Du musst immer erst fragen, wer da ist. Und wenn es jemand ist, den du nicht kennst, machst du nicht auf. Und wenn Omi kommt, die kommt aber nicht. Omi wohnt viel zu weit weg. Zum ersten Mal ist der Junge allein zu Hause. Es ist still hier in der Küche. Telefon haben wir nicht. Die Küchentür knarrt. Als deine Mutter mit dir ging, hat dein Vater sie geschlagen, dass das Blut an die Küchentür gespritzt ist. Ach, Omi. Aus dem Wohnzimmerfenster ausgucken ist langweilig. Peter könnte heimlich irgendwo beigehen, Schubladen durchwühlen oder so. Er geht ins Badezimmer, öffnet angestrengt Vatis Rasierwasser, das so gut riecht, und tupft zwei Tropfen davon aufs Gesicht. Aua, das brennt ganz schön. Schnell die Flasche wieder zu. Es klingelt. Hörst du nicht? Es hat geklingelt. Da, schon wieder. Geh mal hin. Wer ist da? Herz klopft Peter.
Deine Mutter schickt mich. Mach mal auf. Es ist eilig, fordert eine stumpfe Stimme.
Nein, ich darf niemand reinlassen.
Junge, es ist dringend. Macht sofort auf, oder es passiert was. Aufmachen.
Aber ich...
Fäuste hämmern gegen die Tür. Die Klingel läutet Sturm.
Hau ab und versteck dich, Peter.
Wenn du nicht sofort aufmachst, trete ich die Tür ein. Tritte, Klingelfäuste.
Gleich geht die Tür kaputt. Dann wirst du ausgeschimpft. Wenn du sie nun einen winzigen Spalt...
Er tut's. Brutal wird sie aufgestoßen. Ein Mann stürmt herein, gefolgt von einer Frau. Gut gemacht, mein Junge. Aber eigentlich, du weißt, was ich gesagt habe. Egal, wer da an der Tür ist. Oh Gott, Peterchen. Helmut, er zittert am ganzen Körper. Komm, lass dich drücken, mein Kleiner. Vati hat das nicht so gemeint, weißt du?
Mir ist eiskalt. Ich schäme mich. Von Mutti in den Arm genommen zu werden, macht es noch viel schlimmer. Ich weine hemmungslos.
Heile, heile Hitler, Szenen einer Kindheit. Von Klaus Günther. Gelesen vom Autor. Redaktion Katrin Jäger. Technik Peter Gelsdorf. Eine Produktion von Tide. Hamburgs BürgerInnensender und Ausbildungskanal 2021. Der Roman Heile, heile Hitler erschien 2016 im Maless Verlag.